Hallo und willkommen zur mittlerweile schon 14. Folge von Kryptologisch, unserem Podcast, wo ich, Fredi, eine der Noobs bin und mein zweiter Noob ist auch da. Hallo Clemens.
Hi Fredi.
Und wir sitzen immer mit zwei Expertinnen oder Experten zusammen. Dieses Mal ist einer der fixen Experten da, nämlich unser Georg. Hallo Georg.
Hallo Fredi, hallo Clemens.
Und heute wird es um ein etwas rechtliches Thema gehen oder auch nicht nur rechtlich. Wir werden das im Laufe der Folge noch herausfinden, nämlich das Thema der Krypto-Scams werden wir uns anschauen. Und du hast für die heutige Folge auch jemanden mitgenommen, lieber Georg. Bitte stelle vor.
Genau, eine Expertin, die wirklich eine Expertin jedenfalls des Rechts ist, Leyla Faramandia. Herzlich willkommen, dass du da bist, freut mich sehr. Du bist Rechtsanwältin, du bist jetzt eigentlich schon seit 5 Jahren bei einer im Kryptobereich sehr bekannt und etablierten Kanzlei tätig, Stadler Völkel Rechtsanwälte, und bist dort Leiterin der Compliance-Abteilung im Bank- und Finanzwesen. Und vielleicht jetzt auch ein bisschen mit einem Trommelwirbel kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt seit einem Monat Partnerin der Kanzlei und mit Anfang 30 zur Partnerin avanciert. Herzlichen Glückwunsch dazu, ein Major Achievement, da können wir dir wirklich nur einen Blumenstrauß überreichen.
Vielen Dank und danke für die Vorstellung und auch für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, richtig, ich bin Rechtsanwältin und Partnerin bei Stadler Völkel. Ich habe im Jahr 2017 angefangen. Ich glaube, das war dann schon meine dritte oder vierte Stelle. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wir haben uns von Anfang an, also Stadler Völkel hat sich von Anfang an auf alle Themen rund um Bitcoin, Digital Assets, virtuelle Währungen und Co. Fokussiert, und wir beraten eben schon seit Jahren in diesem Bereich, egal ob es um ICOs, um Registrierungen als Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen und so weiter geht. So, man kann sagen, wir haben uns ein Wissen aufgebaut.
Und du warst von Anfang an mit dabei, das heißt ein langer Weg jetzt zur Partnerschaft, aber mit Anfang 30 oder mit Ende 20 ist es natürlich, du bist jetzt glaube ich gerade 30, ist es natürlich eine große Geschichte.
Also ja, ich bin 30, in 3 Tagen werde ich 31.
Na dann alles Gute.
Danke, vielen Dank.
Dann hätte ich eine ganz, ganz totale Noob-Frage dazu. Ich verstehe, warum es Steuerberater und Steuerberaterinnen in dem Bereich des Kryptotums braucht. Aber wozu braucht es Rechtsanwälte für Kryptosachen? Also was genau machen Rechtsanwaltskanzleien, die sich mit Krypto beschäftigen?
Also es gibt da zwei Aspekte. Einerseits geht es zum Beispiel um die Beratung der Anleger und Anlegerinnen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch um die Beratung der Unternehmen, die im Bereich von virtuellen Währungen etwas aufbauen wollen. Also wir beraten eigentlich ganz viele Unternehmen, die ein Geschäftsmodell dahingehend etablieren wollen, und da schauen wir uns eben an, unter welchen Voraussetzungen sie ihr Geschäftsmodell in Österreich anbieten dürfen, zum Beispiel.
Da sind wir ja schon mitten in unserem Thema drinnen, weil ich nehme mal an, ein Krypto-Scam darf in Österreich nicht tätig werden, oder?
Ja, richtig. Also ein Krypto-Scam ist ein Betrug mit virtuellen Währungen. Da werden Personen oder die Kunden und Kundinnen werden da getäuscht oder sagen wir mal abgezockt. Und da gibt es viele verschiedene Arten von Krypto-Scams, aber grundsätzlich ist das strafrechtlich auf jeden Fall relevant.
Wollen wir vielleicht noch, bevor wir zu den Scams kommen, mal kurz klären, weil ich glaube, dass das Thema schlechthin ist ja, was gerade überhaupt am Markt abgeht, oder?
Wir hätten nämlich die Frage an dich, liebe Leyla, wie schon in der Vorbesprechung besprochen, dass jetzt mehrere Protokolle kollabieren. Also Terra Luna ist hier zu nennen, zum Beispiel als Stablecoin, wo ganz viele Anlegerinnen und Anleger ihr Geld verloren haben. Sind das alles Krypto-Scams, die jetzt alle so runterknallen? Ich meine, Bitcoin wäre jetzt da auch zu nennen oder nicht?
Also die Plattform Terra und Celsius, glaube ich, die warben mit ganz vielen hohen Zinsen von 17% oder fast 20%. Und alle Personen, die ihre digitalen Coins diesen Plattformen anvertraut haben, sollten eben mit ganz hohen Zinsen belohnt werden. Jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, sind beide Netzwerke kurz hintereinander kollabiert und haben auch den gesamten Kryptomarkt mit nach unten gerissen. Also auch Bitcoin fiel auf den tiefsten Stand, glaube ich, seit Dezember 2020. Und alle anderen Coins verloren auch ihren Wert. Das heißt aber nicht, dass die anderen virtuellen Währungen, die sich bisher etabliert haben, wie Bitcoin, Ethereum und Co., auch Krypto-Scams sind. Also man muss sich immer den jeweiligen Coin anschauen und wenn ein Unternehmen zum Beispiel diesen Coin herausgegeben hat, das Unternehmen dahinter. Das heißt aber nicht nur, weil Terra oder Celsius jetzt ihre Versprechen nicht halten konnten, dass dadurch alle Kryptohandelsplattformen ein Scam sind.
Das Wall Street Journal hat, glaube ich, schon 2018 getitelt, The Crypto Crime Wave is here. Könnte man vielleicht überspitzt formuliert sagen, die Frage, ob ein Krypto-Scam vorliegt, ist so alt wie Krypto selbst?
Definitiv würde ich nicht sagen, dass Krypto aus dem illegalen Bereich kommt. Also zum Beispiel Bitcoin, das ist ja die älteste virtuelle Währung, die stammt von Satoshi Nakamoto. Und damals, also als Bitcoin herausgekommen ist, war es so, dass Bitcoin im Darknet für Transaktionen, Lösegeldforderungen und Geldwäscherei genutzt worden ist. Das war damals möglich, weil der Sektor noch gar nicht reguliert war. Das heißt, man konnte Bitcoin anonym kaufen, verkaufen und über Staatsgrenzen hinübertragen, also überweisen. Aber mittlerweile geht das nicht mehr. Seitdem virtuelle Währungen so bekannt sind, seitdem es strengere Vorschriften gibt und man durch technologischen Fortschritt auch die Herkunft dieser virtuellen Währungen analysieren kann, hat sich das Bild eigentlich stark verschoben. Also ich würde nicht sagen, dass virtuelle Währungen und Kryptoscam gleich laufen.
Wenn wir von Celsius und Terra Luna sprechen, du hast gemeint, also ist diese Zinsversprechung, die da gemacht worden, also ist das ein typischer Krypto-Scam für dich oder ist das einfach ein Fehler gewesen?
Krypto-Scams kann man dadurch erkennen, indem Gewinne versprochen werden, hohe Gewinne. Und zwar insbesondere, wenn man wenig investiert und einem versprochen wird, dass man auf jeden Fall hohe Gewinne dadurch lukrieren wird. Oder zum Beispiel, wenn kein White Paper vorhanden ist oder das White Paper schlecht verfasst ist. Zum Beispiel zu jedem ICO gibt es auch ein White Paper. Und in diesem White Paper werden Konzepte, die Funktionsweisen der virtuellen Währungen dargelegt, beschrieben, das Unternehmen beschrieben, die handelnden Personen und so weiter. Und es macht Sinn oder man muss sich auf jeden Fall dieses White Paper genau durchlesen. Und wenn dieses White Paper keinen Sinn ergibt, ist Vorsicht angeraten. Aber zum Beispiel auch überzogenes Marketing. Wenn man irgendwie das Gefühl hat oder wenn der Eindruck erweckt wird, dass in einem Kryptowährungsangebot, also dass ein Kryptowährungsangebot stark auftrumpft und übertriebene und nicht belegte Behauptungen aufgestellt werden, dann ist auch Vorsicht zu walten. Oder wenn man nicht weiß, wer hinter dem Unternehmen steht, wenn die Mitglieder des Teams nicht aufgezählt werden und so weiter, dann sind das auf jeden Fall Red Flags.
Eine Frage zu Celsius. Das war ja auch eine Plattform, die jetzt im Zuge des großen Crashs auch eingegangen ist, mehr oder weniger. Im Kleingedruckten steht eigentlich all das drinnen, was die ganzen Nutzer wahrscheinlich die meisten nicht gewusst haben, nämlich, dass Celsius ganz einfach ihre Kohle einbehalten darf. Und wenn Celsius in Konkurs geht, dass darauf kein Anspruch besteht. Muss man wirklich jetzt bei jeder großen Börse auf das Kleingedruckte schauen?
Also auf jeden Fall empfehle ich immer auf das Kleingedruckte zu schauen, nicht zu hinterfragen. Und wenn man sich unsicher ist oder wenn einem schon mitgeteilt wird, dass man sein Geld in gewissen Fällen nicht zurückbekommt, dann sollte man sich auf jeden Fall rechtliche Hilfe suchen, damit einem das vielleicht mal verständlich erklärt wird, damit mal das Risiko eruiert wird, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sein Geld verlieren könnte. Und dann ist auf jeden Fall eine Kosten-Nutzen-Abwägung zu machen. Mhm. Und auf gar keinen Fall sollte man sein ganzes Geld investieren.
Das haben wir schon gelernt. Also nur das investieren, was man auch bereit ist zu verlieren.
Genau.
Aber trotzdem, jetzt, ich kapiere es trotzdem nicht. Wie kann denn das überhaupt möglich sein? Dass die ganz einfach das Geld einbehalten, das ist doch also in meiner Auffassung schwer zu hinterfragen, wenn nicht illegal, oder?
Also es kommt drauf an, unter gewissen Umständen darf eine Plattform die Gelder einfrieren zum Beispiel. Und zwar, wenn die Gelder irgendwie eine Verbindung zur Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung haben oder wenn der Kunde, sagen wir mal, aufgefordert wird, seinen Mittelherkunftspreis zu geben und er macht es einfach nicht. Dann sind solche Unternehmen, die reguliert sind, verpflichtet, die Gelder einzufrieren und auch eine Verdachtsmeldung an die jeweilige Geldwäschemeldestelle zu erstatten. Aber oft ist es so, und ich eben auch vor allem, wenn die Kurse sinken, dass die Plattformen nicht ausreichend Liquidität haben. Und wenn dann alle Nutzer oder alle Kunden ihr ganzes Geld abziehen wollen, dann hat die Plattform oft ein Problem, wenn sie nicht ausreichend Liquidität hat, weil sie kann nicht gleichzeitig die ganzen Gelder aller Kunden zurückzahlen. Und das ist dann ja, oft ist es dann so, dass das Unternehmen halt leider in die Insolvenz schlittert. Und dann ist es so, wenn man nicht die virtuellen Währungen selber hält, also not your keys, not your coins, dann heißt es auch, dass man also in Österreich im Falle der Insolvenz nur einen Anspruch auf eine Quote hat. Das ist halt viel, viel geringer als das investierte Geld.
Ich finde das Ganze skandalös, um ehrlich zu sein. Also ich habe mir das nämlich dann durchgelesen, genauer, was in den AGBs und im Kleingedruckten steht bei Celsius im Detail. Im Prinzip gibt man denen das Geld und sagt, okay, das ist eures. Also man hat überhaupt eigentlich gar keinen Anspruch mehr auf die Coins oder die Keys, was du jetzt gerade sagst, sondern man gibt das eigentlich Celsius und erlaubt ihnen, das zu verwalten. Und ich glaube, das war den meisten
Nutzern. Aber ich glaube, da ist nicht nur Celsius zu nennen. Ich meine, Georg, verbessere mich. Ich glaube, viele Kryptowährungen sind ja, also außerhalb von Bitcoin sind das ja alles doch Unternehmen und die werden das doch ähnlich formuliert haben, oder Georg?
Absolut richtig, ja. Ich meine, was man da natürlich unterscheiden muss, ist, was ist das jeweilige Geschäftsmodell? Und ich glaube, oft sind das einfach zentrale Dienstleister und wir sprechen dann einfach immer von DeFi. Aber eigentlich ist das immer gar nicht im Bereich DeFi, sondern haben einfach eine Plattform, ja, die eigentlich Centralized Finance macht.
Über DeFi werden wir dann noch in einer anderen Folge sprechen. Da hast du schon ein bisschen was vorweggenommen. Die Centralized Finance ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema. Aber gehen wir vielleicht zurück zu Crypto-Scams. Du hast schon gemeint, es gibt mehrere Arten. Was für Arten gibt es denn?
Eben zum Beispiel, oft ist es so, dass es gefälschte Handelsplattformen für Kryptowährungen gibt oder gefälschte Versionen offizieller Krypto-Wallets. Die werden dann eben ins Netz gestellt und um eben Opfer zu täuschen. Und in der Regel werden da ähnliche oder leicht abgewandelte Domainnamen der Original-Webseiten verwendet. Und diese Seiten schauen tatsächlich, also schon, sind gleich gestaltet, so dass sie auch kaum von den seriösen Webseiten zu unterscheiden sind. Und meistens verfolgen diese Krypto-Seiten zwei Ziele. Einerseits Phishing, dass eben sämtliche Eingaben des Nutzers, wie zum Beispiel das Passwort seines Krypto-Wallets oder diese Sicherungsphrase, damit man das Wallet wiederherstellt und oder andere Informationen, die werden einfach mitgeschrieben und gelangen so in die Hände der Betrüger. Also zum einen Phishing oder auch ein ganz normaler, einfacher Diebstahl, wo man am Anfang eventuell noch kleine Geldbeträge abheben kann. Aber dann, wenn die Investitionen gut laufen, sind viele bereit, eben schnell mehr Geld zu investieren. Und dann, wenn aber dieses Geld abgehoben werden möchte, ist die Website plötzlich geschlossen oder eine Auszahlungsanfrage wird abgelehnt. Aber oft ist es zum Beispiel auch so, dass zum Beispiel auf Facebook wird eine Seite von einem Prominenten, also seine Identität, sagen wir mal, wird gestohlen. Es wird eine identische Seite auf Facebook eröffnet, Unternehmensseite. Und da werden einfach Fake-Postings veröffentlicht und das hat den Anschein, dass es eben zum Beispiel von einem Prominenten kommt. Und da steht ja, naja, überweis mir 3 Bitcoin und dann überweis mir 3 Bitcoin auf die folgende Wallet-Adresse und dann kriegst du 9 Bitcoin
ja, zum Beispiel. Das ist ja mega zurück. Spannend, weil das ist ja alles eigentlich Cybercrime und nicht Cryptocrime, oder?
Ja, genau. Natürlich ist das Cybercrime und aufgrund der neuen Technologie ergeben sich halt eben auch neue Betrugsarten im Bereich von virtuellen Währungen. Es geht einfach nur darum, dass man Geld von Leuten stiehlt. Und Kryptoscams machen eben nur einen Teil von Cybercrime aus.
Übrigens, das mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Profil erstellen auf Instagram zum Beispiel, das ist mir und meinem ehemaligen Arbeitgeber passiert, Superfly. Da hat jemand unsere Seite inklusive den Postings bis vor 2 oder 3 Monaten oder was, alle Postings kopiert. Also es hat 1:1 genau gleich ausgesehen. Der einzige Unterschied war, dass eine andere Anzahl an Followings vorhanden war. Aber sonst hat man wirklich keinen Unterschied gesehen. Also da muss man zum Teil echt aufpassen und immer ein bisschen kritisch sein, wenn man vielleicht was
ja, gewinnen sollte. Ja, aber kritisch sein bei den Unternehmen. Du hast jetzt nämlich schon Prominente angesprochen. Wir haben jetzt gerade in den Medien unseren allerliebsten für viele Crypto-Bros Lord and Savior Elon Musk und den Dogecoin. Der hat da jetzt eine Anzeige wegen der Unterstützung von, ich glaube, Pyramid Scheme oder sowas. Hast du davon gehört, Lela? Kannst du das für uns einordnen, wie wahrscheinlich das ist?
Also das
nämlich der Elon Musk hat jetzt gerade eine Anzeige oder ist halt in den Medien, weil er angezeigt wurde wegen Dogecoin, weil er das ja so unterstützt hat mit seinen tatsächlichen Social-Media-Kanälen, weil Dogecoin als, ich glaube, Pyramid-Schema oder so betitelt worden ist vom Recht. Ich habe das nicht mehr ganz genau im Kopf. Weißt du, von was ich rede?
Davon habe ich nicht gehört, ob Elon Musk das tatsächlich veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, aber sogenannte Schneeball- oder Pyramidensysteme funktionieren so, dass man dadurch Geld verdient, indem man weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu diesem System dazu holt. Also einer investiert einen Betrag für ein Produkt oder eine Leistung und es wird ihm ein Vermögensvorteil versprochen, aber nur unter dieser Bedingung, dass er neue Mitglieder oder Mitgliederinnen findet, die ihrerseits wieder Geld investieren. Und die müssen dann wiederum neue Kunden diesem System zuführen. Und oft wird da mit fabelhaften Gewinnen geworben, aber das System bricht dann irgendwann mal zusammen, wenn es keine neuen weiteren Teilnehmer oder Teilnehmerinnen mehr gibt. Weil das eingesetzte Geld stammt von diesen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und irgendwann mal, wenn's keine neuen Personen gibt,
dann gibt's kann ich mich erinnern, zu meiner Zeit nach der Matura, wir sind eh gleich alt, Lela, vielleicht kannst du dich auch erinnern, gab's Venmo, die Energy Drinks, und die wurden mir, da sind viele aus meiner Klasse dann plötzlich Verkäufer von diesen Energy Drinks geworden und haben ganz viel darum geworben, dass man auch Verkäufer wird von diesen Energy Drinks. Und das war immer mit Kosten verbunden, weil dann die Energy Drinks musstest du zuerst kaufen und ja. Also das wäre ein typisches Schneeballsystem.
Ich kenne das von den Versicherungen, die haben das auch, also Versicherungsberatungsagenturen haben das manchmal auch so zur Matura-Zeit, also ich bin ja auch in eurem Alter, auch gemacht, dass man quasi anfangen und dann Versicherungen an die Familie und die Freunde, und wenn die dann wieder was verkaufen, bekommst du eine kleine Provision. Also diese Pyramidenspiele, die gibt es ja schon sehr lange und auch vor Krypto und Cybercrime.
Sehr spannend. Und was, also Pyramidenspiel und Schneeballsystem ist quasi dasselbe. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Und ist auch in Österreich.
Und was ist ein Ponzi-Scheme? Ist das auch dasselbe oder ist das was anderes?
Also es ist ein
ähnliches. Was? Ein Ponzi-Scheme? Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Ponzi, wie schreibt man das?
P-O-N-Z-I.
Ein Ponzi. Na, was ist ein Ponzi? Ein Ponzi-Schema. Man lernt nie aus, wirklich.
Ja, also es ist eigentlich nach einem italienischen Betrüger benannt. Und der hat Charles Ponzi geheißen.
Ah, das erklärt natürlich einiges. Okay, Ponzi-Scheme.
Was ist das? Genau, ja, also da wird Investoren eine hohe Rendite versprochen und es wird ihnen mitgeteilt, dass sie das Geld, dass sich das Geld eben vermehren wird. Aber das Problem entsteht eben dann, wenn viele Investoren ihr Geld zurückhaben wollen. Und bei einzelnen Auszahlungen wird das wahrscheinlich noch kein Problem sein, weil da kann man das Geld einfach von einem anderen Anleger oder von einer anderen Anlegerin nehmen. Aber wenn immer mehr Menschen ihr Geld abziehen wollen, ihr Geld zurückhaben wollen, ist irgendwann mal das Geld zu wenig, um es auszuzahlen. Und der wesentliche Unterschied zwischen einem Pyramidenspiel und einem Ponzi-Scheme ist eben darin, dass bei einem Ponzi-Scheme, da wird in der Regel von den Opfern eine Investition verlangt und die Rückzahlung zu einem späteren Zeitpunkt wird versprochen. Und also Pyramidensysteme sind eben so aufgebaut, dass Opfer in der Regel die Möglichkeit, also ihnen wird die Möglichkeit in Aussicht gestellt, Geld zu verdienen, indem sie weitere Personen hinzufügen zu einem System. Aber grundsätzlich sind beide Arten, beide Betrugsarten ähnlich, nur ein bisschen anders aufgebaut.
Kennst du beide aus dem Kryptobereich?
Also, das sind oft diese.
Ob du beides aus dem Kryptobereich kennst, also beides.
Ach so, nein. Also das gab's ja schon immer, Pyramidenspiele oder Ponzi-Schemes, oft auch bei gewissen Partys. Da lad man eben seine Freunde und seine Verwandten ein und stellt ihnen ein Produkt zur Verfügung und versucht eben die anderen anzuwerben, dass sie dieses Produkt auch bei ihren Freunden und an weiteren Verwandten verkaufen und so weiter.
Diese Ponzi-Schemes, jetzt weiß ich, dass das, also jetzt kenne ich den Namen dazu, ich habe aber das Prinzip schon mal, also schon öfter gesehen. Das ist ja ganz arg, wie das funktioniert. Das sind ja höchst professionelle Unternehmen, teilweise die arbeiten ja mit Bots. Also man liest ja oft in den Zeitungen darüber, dass vor allem ältere Leute so betrogen werden, dass sie eben angerufen werden und teilweise sind die schon sehr unfreundlich am Telefon und schreien sie quasi an, dass sie eine Einzahlung machen sollen. Und da gibt's eigene Bots dafür, die das machen. Und viele Firmen, also Firmen, die meistens in Indien zu Hause sind, sind extra auf das ausgelegt. Also muss man mal vielleicht wenn man den Ponzi-Scheme mal auf YouTube eingibt, findet man das auch, aber sonst findet man auf YouTube ganz viel solche Scams, die aufgedeckt wurden. Also das ist ganz, auf höchst professionellem Level wird das geführt zum Teil.
Ja, und man muss ja auch unterscheiden zwischen Multilevel-Marketing-Maßnahmen. Also Multilevel-Marketing ist ja per se ja an und für sich ja nichts Verwerfliches. Und da ist halt manchmal oft die Grenze schwierig zu ziehen, wann ein Multilevel-Marketing-Maßnahme vorliegt oder dann es übergeht zu eben diesen Schneeballsystemen oder diesen inhärenten Schneeballsystemen, die dann überhaupt in einem Ponzi-Scheme dann ausarten.
Ja, richtig, beim Multilevel-Marketing, also ich habe dazu mal einige Rechtsgutachten und Memos geschrieben und da empfehlen wir immer, dass dieses Multilevel-Marketing eben nach einer Ebene endet. Also nicht so, dass es zig Ebenen und Unterebenen gibt, wo dann je nachdem, welcher Ebene diese Person liegt, Provisionsansprüche hat, sondern es soll tatsächlich nach einer Ebene enden, damit man sich sicher ist, dass da kein Schneeballsystem vorliegt.
Und damit ist auch klar, dass das übliche Provisionsgeschäft, was ja jeden Handelsvertreter ja zu eigen liegt oder eigentlich gängige Praxis im Wirtschaftsleben sowieso ist, auch deswegen nicht gleich sofort ein Ponzi-Scheme ist.
Ja, richtig. Also oft ist es so, das machen auch seriöse Unternehmen, dass man zum Beispiel, wenn man einen neuen Kunden dem Unternehmen zuführt, dann bei der nächsten Transaktion zum Beispiel ein Guthaben geschenkt bekommt in Höhe von 10 Euro oder so. Oder dass man halt einmalig geringere Provisionen zahlt. Also das ist vollkommen in Ordnung und das ist halt einfach eine Geschäftsidee, damit Ja, damit das Unternehmen sich herumspricht und dass man neue Kunden hat, das ist vollkommen in Ordnung. Da ist auf jeden Fall zu unterscheiden, weil bei diesen ganzen Pyramidenspielen und so weiter geht es darum, dass das Unternehmen oder der Betrüger verwendet das Geld der Anleger und Anlegerinnen, um jemanden auszuzahlen. Das ist einfach ein Unterschied. Muss man sich eben genau anschauen. Also Warnzeichen sind da zum Beispiel, wenn einem märchenhafte Gewinne versprochen werden, auch nur wenn man einen geringen Einsatz legt.
Aber wo fängt dieses Märchenhaft an? Also ab wann? Ich meine, märchenhaft sind ja auch Zinsen bis zu 14%, wenn man das nimmt bei Staking zum Beispiel. Also für mich als Bankkunde ist auch märchenhaft. Also wo würdest du da die Grenze setzen, dass man kritisch das zu betrachten hat?
Also im Endeffekt ist es eine wirtschaftliche Entscheidung, aber Zinsen in Höhe von 14%, das klingt für mich nicht realistisch. Und ich würde mir halt anschauen, wie diese Gewinne versprochen werden, weil oft ist es so, dann dass wenn dann im Hintergrund zum Beispiel getradet wird und für mich nachvollziehbar ist, wie diese Gewinne lukriert werden, dann ist es okay. Aber wenn ich nicht nachvollziehen kann, wie diese Gewinne lukriert werden oder welcher Algorithmus dahinter steht, ob überhaupt mit meinen virtuellen Währungen, die ich in einem Unternehmen zum Beispiel übertrage, gehandelt wird oder nicht, dann klingt das für mich märchenhaft.
Ich habe übrigens noch zwei YouTube-Kanäle, die ich empfehlen kann. Die wurden mir selbst vom Lukas mal empfohlen. Und zwar heißen die zwei CoffeeZilla. Das ist ein großer YouTube-Kanal, der sehr viele Scams und Krypto-Scams vor allem analysiert. Und der zweite YouTube-Kanal heißt Scammer Payback. Ist ein Hacker, der sich als Opfer ausgibt, während er Scammer hackt. Also große Empfehlung, ist auch sehr lustig und sehr informativ.
Sehr spannend, diese Krypto-Scam-Sachen. Aber eigentlich kommt ja Krypto doch auch aus der Cybercrime-Sache, weil, wie ich mich erinnert habe, Bitcoin, also ich habe das erste Mal von Bitcoin gehört, weil man damit im Darknet gewisse Güter gekauft hat, die man nicht kaufen darf im Billa und anderen normalen Geschäften. Ist das, du hast ja, Leila, auch Erfahrung mit Leuten, die wegen Krypto-Sachen zu dir kommen. Ist das jetzt nach wie vor so, dass Kryptowährungen dazu verwendet werden, kriminelle Handlungen irgendwie zu finanzieren? Oder ist das nicht mehr so? War das nur am Anfang?
Also am Anfang war es auf jeden Fall verstärkt, da wurden Kryptowährungen verstärkt im Darknet eingesetzt, vor allem Bitcoin. Das ist darauf zurückzuführen, dass es damals keine Identifikationsprozesse gab und es eben einfach war, Geld über Staatsgrenzen hinaus zu verschieben und so weiter. Aber mittlerweile aufgrund der wachsenden Bekanntheit, der strengeren Vorschriften und haben die Ermittlungsbehörden eigentlich sehr stark aufgeholt und das Bild hat sich stark verändert. Bitcoin kann man schon lange nicht mehr sicher im Darknet verwenden, weil Bitcoin ist nicht anonym und ist dafür einfach kein taugliches Mittel, um im Darknet verwendet zu werden, weil du wirst die dann einfach später bei einem anderen Anbieter nicht mehr los. Und in den letzten Jahren haben sich im Darknet neue alternative Kryptowährungen etabliert, die für die mehr Sicherheit im Zusammenhang mit der Anonymität versprechen, wie zum Beispiel die Kryptowährung Monero. Die ist anonym und da kann man die Transaktionsverläufe einfach nicht analysieren und nicht erkennen. Also Bitcoin und Ethereum und alle pseudonymen virtuellen Währungen eignen sich nicht dafür, dass du sie im Darknet verwendest, weil sie eben nicht anonym sind. Das heißt, bei jeder Blockchain-Analyse würde das Ergebnis rauskommen, hey, diese Adresse, auf der die virtuellen Währungen liegen, wurde im Darknet verwendet. Und seriöse Anbieter dürfen dann diese Bitcoin gar nicht mehr akzeptieren und müssen sofort eine Verdachtsmeldung erstatten.
Aha, das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo man eine Währung, also Bitcoin zum Beispiel, im Darknet verwendet oder jemand anderer verwendet hat, ist dieser Bitcoin dann gesperrt?
Es kommt darauf an, so viel ich weiß, diese Software-Tools, womit man die Herkunft der virtuellen Währung analysiert, spucken ein gewisses Ergebnis raus. Und zwar, die sagen, okay, 80% dieser, zu 80%iger Sicherheit wurde diese Wallet-Adresse da und da verwendet oder wird in Verbindung gebracht mit anderen illegalen Aktivitäten. Und je nachdem, wie sicher oder wie hoch dieses Risiko ist, sollten sich Unternehmen, also Kryptounternehmen, Gedanken machen und einen gewissen Step-Plan haben, ab wann sie eine Verdachtsmeldung erstatten oder welche zusätzlichen Informationen sie vom Kunden einholen. Aber grundsätzlich, ja, dann ist eine Verdachtsmeldung zu erstatten. Das sind dann einfach schon markierte Coins.
Aha, das ist kann es auch passieren, kann es mir passieren als nichtswissender Anfängerkunde, dass ich so einen markierten Coin bekomme, wenn ich in Bitcoin investiere? Oder einen Teil davon?
Also es kommt drauf an, also grundsätzlich, wenn man die Coins von einem Unternehmen übertragen bekommt, dann kann man davon ausgehen, dass es okay ist, aber nehmen wir mal an, wir zwei würden eine Transaktion machen und ich übertrage dir meine Bitcoin und sagen wir mal, die haben können in Verbindung gebracht werden mit illegalen Aktivitäten.
Die Bitcoins, mit denen du im Darknet herumgearbeitet hast.
Zum Beispiel. Nein, oder jemand anderer, von dem ich die Bitcoin übertragen bekommen habe. Und ich weiß es natürlich nicht, weil ich habe nicht so ein Analyse-Tool und ich übertrage sie dir weiter. Und so kann das natürlich passieren. Mhm. So könnte eigentlich theoretisch, ja.
Das ist voll interessant, weil das habe ich bis jetzt auch gar nicht bedacht eigentlich. Also richtig sicher kann man sein, wenn man es von einer Börse bekommt. Also im Normalfall würde ich jetzt mal behaupten, oder? Weil die hat das schon kontrolliert haben.
Ja, genau, von einer Börse, die einer Aufsicht unterliegt.
Total spannend.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage zu dem Monero. Wenn ich Monero-Coins besitze, bin ich dann automatisch mit einem Klischee behaftet, dass ich das anderweitig benutze, illegalerweise?
Also ich rate immer allen Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen, also den Unternehmen, die mit virtuellen Währungen für ihre Kunden und Kundinnen handeln, dass sie Monero nicht in ihr Produktsortiment aufnehmen sollen. Weil erstens kannst du nicht analysieren, die Sorgfaltspflichten, die man an den Tag legen muss, sind viel zu hoch. Und ich rate immer, dass solche Coins, also dass anonyme Coins von Kunden und Kundinnen nicht angenommen werden sollen. Ist einfach auch nicht seriös.
Wenn mir jemand sagt, er hat Monero, dann ist das für mich ein Waffenhändler oder ein Drogenkäufer. Also in meinem Kopf bist du auf jeden Fall verurteilt, Clemens.
Oh, okay, ich habe kein Monero, also.
Ich auch nicht, aber das haben wir schon so oft in so vielen Folgen von uns gehabt. Und immer diese Währung, weil sie halt eben so anonymisiert ist, das ist jetzt in meinem Kopf ganz fix einfach nur irgendwas ganz schick.
Ja, stimmt aber. Also ich kenne Monero auch nur von irgendwelchen Geschichten, die man so hört. Über
Shady Sachen.
Einfach. Ja, lauter Shady Sachen, genau.
Leila, die Finanzmarktaufsicht, die warnt vor Pump and Dumps. Was ist denn das? Weißt du, was das ist, wenn wir dich schon so erklären lassen, was Pyramidenspiele und Ponzi ist und so? Was ist ein Pump and Dump?
Also beim Pump and Dump, da wird der Kurs einer virtuellen Währung hochgepusht, würde ich sagen. Und da ist es auch so, dass zum Beispiel im Netz falsche oder irreführende oder übertriebene Angaben zum Kurs eines Coins oder eines Tokens gemacht werden. Dadurch kaufen ganz viele Anleger und Anlegerinnen zum Beispiel den Coin und die Betrüger profitieren dann von dem Preisanstieg.
Ist das auch illegal?
Solche Taktiken sind in den regulierten Wertpapiermärkten höchst illegal. Weil das führt eben dazu, dass die Betrüger oft diese Coins zu einem günstig geworbenen Preis gekauft haben, aber dann, wenn der Kurs ansteigt, zu einem hohen Preis verkaufen können. Gleichzeitig verlieren eben die neuen Eigentümer und Eigentümerinnen dieser Coins einen wesentlichen Teil des Kapitals.
Ich glaube, da werden wir wieder bei den TikTok-Investoren die Tipps geben, die 19-Jährigen, die sagen, kauft alle diesen Shiba Inu Special Coin, der liegt jetzt bei 0,00009 Cent und der wird bald aufsteigen auf 1000 Euro und dann kaufen das die ganzen Kiddies und der 19-jährige Investor chillt dann im nächsten TikTok auf seiner Yacht. Also ja. Ich glaube, das in diesen Bereichen. Sehr spannend. Und grundsätzlich, ich weiß, wir haben das schon besprochen, Entschuldigung, ich fliege da jetzt ein bisschen herum, aber ich finde das alles so spannend. So Vermittlungsprovisionen oder so Referral-Strukturen, ja, das kenne ich ja zum Beispiel von Binance, wenn jemand einen Referral-Link benutzt, dann verdient er ja quasi auch mit daran. Wäre das auch schon ein betrügerisches Verhalten oder nicht?
Nein, wäre es nicht, weil, also es ist vollkommen legal, wenn es Vermittlungsprovisionen gibt oder andere Referral-Strukturen. Es ist vollkommen in Ordnung. Oft ist es dann so, dass eben dieser Kunde oder diese Kundin einfach ein Guthaben zum Beispiel bekommt oder ein bisschen was mitverdient. Das ist vollkommen okay. Man muss aber immer, man muss sich das einfach genauer anschauen, weil also Binance ist ein seriöses Unternehmen, das ist vollkommen okay. Aber andere Unternehmen, die dann zum Beispiel einfach übertriebene Gewinnversprechen machen, obwohl man eigentlich nichts dafür tun muss. Oder wenn der Gewinn hauptsächlich davon abhängt, dass man möglichst viele Personen zu diesem System dazu holt, dann sind das auf jeden Fall Warnzeichen. Dann würde ich die Finger davon lassen.
Leila, wie kann ich mich schützen vor Krypto oder Cybercrime? Was kann ich tun? Auf was soll ich vielleicht achten? Abgesehen davon, dass vielleicht mein Passwort gut gewählt sein sollte, aber sonst?
Also zum Beispiel bei einer Exchange, bei einer Krypto-Exchange oder grundsätzlich bei jedem, Unternehmen, das mit Finanzprodukten etwas zu tun hat, oder Finanzprodukte verkauft, da würde ich mir mal zuerst einmal die Website ganz genau ansehen. Dann würde ich mir anschauen, gibt es ein Impressum, gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen, steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drinnen, wer mein Vertragspartner ist. Dann ist nachzuschauen, ob dieses Unternehmen reguliert ist. Also erstens, in welchem Land das Unternehmen den Unternehmenssitz hat, ob er in diesem Land registriert ist oder lizenziert ist, konzessioniert ist, also ob er eine gültige Erlaubnis hat, sein Geschäftsmodell anzubieten. Das kann man oft auf der Unternehmensdatenbank der jeweiligen Aufsichtsbehörde. Und dann würde ich mir anschauen, was das für ein Land ist. Das ein EU-Mitgliedstaat, da kann man EU-Mitgliedstaaten müssen die Geldwäscherichtlinie umsetzen und dadurch müssen sie zum Beispiel Kryptodienstleister regulieren. Und wenn die dann zum Beispiel, wenn diese Unternehmen aus diesem so einem EU-Mitgliedstaat kommen, kann man davon ausgehen, dass sie einer Aufsicht unterliegen und die Geldwäschebestimmungen einhalten müssen und dass das grundsätzlich ein seriöses Unternehmen sein muss und dass dieses Unternehmen immer wieder einer laufenden Kontrolle unterliegt durch diese Aufsichtsbehörde. Wenn dieses Unternehmen seinen Unternehmenssitz nicht in einem EU-Mitgliedstaat hat, dann könnte man sich anschauen, ist dieses Land Mitglied der FATF, der Financial Action Task Force. Das ist so eine Organisation, in welcher man Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierungen unter anderem aufstellt. Und alle Staaten, die eben Mitglied dieser Organisation sind, haben gewisse Verpflichtungen zu erfüllen, wie zum Beispiel gewisse Unternehmen zu regulieren, zu beaufsichtigen und so weiter. Und wenn dieses Unternehmen in einem Land überwacht wird, das Mitglied der FATF ist, kann man auch davon ausgehen, dass es beaufsichtigt wird, einer laufenden Kontrolle unterliegt und dass man sozusagen eher auf der safe Seite ist.
Dankeschön für die Tipps. Also man sollte auf alle Fälle vorsichtig sein und die aktuelle Krise zeigt das auch wieder mal, dass man nicht fahrlässig sein sollte. Vielleicht, oder Fredi, Georg, habt ihr noch Fragen, die ihr zwischen zur aktuellen Krise. Und zwar, natürlich, jetzt kommen die ganzen Besserwisser und Klugscheißer, die behaupten, ich habe ja immer schon gesagt, Krypto, das ist Betrügerei, ihr werdet jetzt alles verlieren und das habe ich schon immer gewusst. Jetzt ist natürlich ein Crash, ja, schwer momentan für Krypto positiv einzustehen, aber was würdest du solchen Besserwissern sagen? Hast du es auch schon immer gewusst? Oder was ist deine Meinung zur aktuellen Krise? Wie siehst du das?
Also ich würde sagen, das ist der normale Lauf der Dinge. Manchmal steigen Kurse, manchmal sinken sie. Ich warte noch ein bisschen und dann werde ich wieder mal ein bisschen was investieren. Dann, wenn der Preis niedrig genug ist, dann werde ich wieder ein bisschen investieren, weil der Preis wird wieder, also die Kurse werden wieder steigen. So sehe ich das.
Genau, das habe ich ja auch gepostet auf meiner Story. Du hast es eh gesehen, Clemens, oder?
Ja. Ich habe mir schon gedacht, oh, schau, Fredi gibt schon Financial Advices.
Ich habe immer dazu gesagt, das ist kein Financial Advice.
Und ja, ja.
Ich habe fortgefahren mit Financial Advice. Nein, aber ich finde auch, dass diese Krise, vor allem, ich finde das ja auch so wichtig, dass der Markt sich jetzt mal so aufräumt, ja, und das ganzen Sachen und Projekte, die vielleicht eher ein bisschen shady waren, jetzt mal ein bisschen wegfallen, auch wenn das wehtun wird. So mancher in meinem Freundeskreis ist jetzt Bitcoin-Maximalist geworden, weil im Endeffekt ist Bitcoin das Einzige, was jetzt kein Unternehmen ist, kein zentralisiertes. Und da ist der fallende Preis natürlich, also in 3 Jahren will ich keinen heulen hören, hätte ich damals Bitcoin gekauft, als es noch 20.000 war. Also, jetzt kaufen oder für immer schweigen, sage ich da immer.
Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du, Fredi. Ich glaube, wenn es wen interessiert, falls nicht, dann spult es halt ein bisschen vor. Ich glaube, dass es jetzt so ein bisschen eine Bereinigung ist von dem ganzen Markt.
Ja,
dass jetzt so wie der Hype war, ganz viele wie die Fliegen zum Licht geflogen sind und mitmachen wollten. Und da sind dann alle möglichen Projekte entstanden, die alles super gut geklungen haben und auf kurze Zeit vielleicht auch ein bisschen Geld lukriert haben. Und jetzt ist mal eine Bereinigung vom Markt. Und was dann übrig bleibt, vielleicht hat es dann noch wieder mehr Hand und Fuß. So sehe ich das.
Ja, es führt auf jeden Fall zu einer Bereinigung des Marktes für alle Anleger und Anlegerinnen, die ihr Geld verloren haben oder leider auch ihr gesamtes Vermögen. Ist es natürlich sehr bitter. Und deswegen glaube ich, dass einfach viel Aufklärungsarbeit gemacht werden muss. Weil es eben eine neuartige Sache, so unter Anführungszeichen, oder für viele ein neuartiges Geschäftsmodell ist und einfach ganz viel Aufklärungsarbeit, dass nicht mehr so viele Leute betrogen werden oder ihr ganzes Geld verlieren.
Das versuchen wir mit unserem Podcast, genau.
Ja, das ist perfekt, gute Möglichkeit.
Genau. Aber ich sehe das genauso. Egal, mit wem ich mich unterhalte über Bitcoin und Krypto, es ist eigentlich immer so ein gefährliches Halbwissen vorhanden. Also fast jeder hat schon mal von Bitcoin gehört, fast jeder hat auch eine Meinung dazu. Aber wenn es dann wirklich darum geht, das zu bewerten und zu beurteilen, da wird dann der Kreis der Personen dann schon sehr eng.
Das ist auch meine Erfahrung. Aber Leila, du hast jetzt gemeint, und das freut mich ja sehr, dass du ja selbst nachkaufen würdest. Das bedeutet, dass du dich ja nicht nur beruflich damit auseinandersetzt. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen? Also was war zuerst, Stadel und Völkel oder dein Interesse für Krypto?
Also es war zuerst Stadler und Völkel und irgendwann einmal war es dann so, dass ich irgendwie in die Beratung da irgendwie sozusagen, also ich meine, wenn man hier arbeitet, dann muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber es hat damit angefangen, dass ich mir die Geldwäschebestimmungen der Rechtsanwaltsordnung angeschaut habe, weil Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sind eben auch verpflichtet, KYC zu machen und so weiter. Und dann ist das Finanzmarktgeldwäsche, dann wurde das Finanzmarktgeldwäschegesetz geändert und Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen, also Kryptounternehmen, wurden damit einbezogen und mussten dann ab Jänner 2020 eben auch dieselben Sorgfaltspflichten anwenden wie Banken, also ihre Kunden identifizieren und so weiter. Und dann hat es geheißen, naja, Leila, jetzt übernimm du das, weil du hast dich ja schon mit den Geldwäschebestimmungen der RAO auseinandergesetzt. Und so hat das Ganze eigentlich begonnen. Und irgendwann mal dachte ich mir, okay, jetzt habe ich mir den rechtlichen Aspekt angeschaut. Jetzt muss ich mir aber jetzt auch, ich muss jetzt eben auch mir ansehen, wie das eigentlich in der Praxis aussieht. Und dann habe ich halt angefangen, mir ein bisschen, wirklich nur ganz wenig, ein bisschen Bitcoin und Ether zu kaufen.
Und bist du, also in deinem Freundeskreis, bist du eine einzelne weibliche Person, die sich damit beschäftigt, oder ist das bei dir schon voll angekommen bei den Girlfriends?
Also ich habe zwei Freundinnen, die haben auch investiert, aber die haben investiert auch in Aktien und so weiter. Und es gibt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich glaube von Sorority gibt es immer wieder so Kurse, speziell für Frauen, damit man sich ein bisschen mit verschiedenen Investitionsmöglichkeiten auseinandersetzt. Und da wird auch eben ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht, weil häufig ist es eben so, dass ich bis dato noch weniger Frauen mit, ich glaube, es wurde noch nicht der richtige Raum geschaffen, damit sich Frauen auch mit, damit Frauen auch investieren.
Aber da dürfen wir vielleicht eine Empfehlung abgeben, nämlich es gibt auch eine Plattform, die heißt iInvest, die unter anderem von der Katja Scholz getragen wird. Vielleicht ist ja das für den einen oder anderen etwas Spannendes. iInvest, und da ist die Katharina Scholz eine gute Ansprechpartnerin.
Leila, wie würdest du das sagen, weil du sagst, dass du denkst, dass noch nicht der Raum geschaffen wurde, wie müsste so ein Raum gestaltet sein oder wie sollte das allgemein gestaltet sein bei Krypto? Hast du da irgendwelche Ideen?
Ja, zum Beispiel es ist Repräsentation zum Beispiel, dass eben Frauen aufklären, das finde ich immer gut, und das ist halt einfach, also immer wird gesagt, naja, es haben sich nicht genug Frauen gefunden und so weiter. Das stimmt ja eigentlich nicht, sondern es werden einfach keine Frauen gefragt. Und es ist ganz wichtig, eben bei ganz vielen Podiumsdiskussionen, Vorstellungen, Vorträge, einfach Frauen einzuladen in dem Bereich, die dann über ein bestimmtes Thema referieren, damit auch andere Frauen, die zuhören, das Gefühl haben, naja, das betrifft nicht nur Männer, das kann ich auch.
Das ist auch meine Meinung.
Das berühmte Beispiel des Role Models.
Genau. Deshalb ja auch unser Podcast, wo wir nur weibliche Gäste einladen.
Wir können uns wieder mal auf die Schulter klopfen, Friedrich.
Finde ich top.
Sehr gut. Das war unsere 14. Folge jetzt zu den Crypto-Scams und noch ein bisschen zu der aktuellen Lage im Markt mit der Leila Farman. Das war unsere 14. Folge mit der Leila Farmandia zu Crypto-Scams. Wie läuft das eigentlich mit Cybercrime? Wie ist die Lage jetzt gerade am Markt? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt uns mittlerweile jetzt auch auf Telegram folgen. Wir haben jetzt eine Gruppe, wo ihr Fragen stellen könnt und wo ihr Folgen diskutieren könnt. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, falls ihr denn wollt, falls euch unsere Arbeit gefällt. Ihr könnt uns auch sehen, nämlich auf Instagram. Da knacken wir bald die 500. Das macht mich besonders stolz.
Yay. 500.
Yay. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, wo wir auch sind. Also jetzt mittlerweile sind wir ja eh schon fast überall. Ich habe alle Hände voll zu tun, um das Ganze zu bespielen. Aber wir freuen uns natürlich. Und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, das habe ich ja ganz vergessen.
Also ganz oldschool, ja. An mail@kryptologisch.at.
Genau. Und wir freuen uns auch über 5 Sterne auf Spotify, unsere 5. Plattform oder so, und wo ihr uns auch wahrscheinlich jetzt gerade hört, oder auf iTunes, wo auch immer ihr gerade hört, ihr könnt uns immer Sternchen geben, das freut uns auch, weil so schaffen wir es, dass uns mehr Leute, mehr Frauen, mehr Noobies, wer auch immer mehr Wissen braucht, auch sehen. Das war's. Ich danke dir, Leila, dass du vorbeigekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
Danke, Clemens, und danke, Georg, dass ihr da wart.
Jo, bis zum nächsten Mal.